Also, vielleicht haben Sie sich schon mal überlegt, wie man, welche Funktion diese Äußerungen gut, so, also haben könnten, die ich jetzt gerade vorhin gemacht habe. So. Ich gebe es nur wieder, ne? Ich würde es mich so, als würde ich mich selber abspielen. Hat jemand eine Idee? Welche Funktion hat das denn? Gut. So. Also. Was glauben Sie, welche Funktion hat das? Dass ich nicht sage, jetzt rede ich, hört mir zu. Ja, okay, also Aufmerksamkeitsmarkierung auf den Sprecher. Der Sprecher macht auf sich selbst aufmerksam. Ja. Welche Funktion hätte das Gefühl jetzt so? Also wenn Sie sagen, das stimmt, ne, das müsste ja jetzt dann in dem situativen Kontext eine Rolle spielen. Also ist es wichtig, dass ich jetzt ein Gefühl preisgebe, so am Anfang in der Vorlesung? Das war ja eine Eröffnung, eine Eröffnung der Vorlesung. Wie können wir etwas eröffnen? Oder Übergänge markieren. Ne? So, also es kommt etwas, also die Ankündigung einer Erwartung. Und das soll zeigen, dass eben nichts, wirklich nichts zufällig ist. Also wir können hier das Prinzip der Geordnetheit von sozialer Interaktion gerade schon an diesem einen Beispiel sehen. Sie können ja jetzt, wenn Ihnen ganz fad ist oder wenn Sie ganz interessiert sind, zukünftig alle möglichen Vorlesungen und Veranstaltungen, die Sie besuchen, genau mal darauf achten, wie werden die denn eigentlich immer eröffnet. Das heißt nicht, dass man immer sagen muss, so, gut, also, sondern da gibt es unterschiedliche Praktiken, Methoden, Ethnomethoden, um eine Eröffnung herbeizuführen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Beendigungsphase einer Begegnung, eines Telefonats. Da können Sie auch mal so ein bisschen Ihre Sensibilität schärfen, was Sie da alles tun oder was andere tun. Es ist immer beides. Okay, heute geht es um die ethnomethodologische Konversationsanalyse und wir werden auch noch etwas zur Text- und Dokumentenanalyse machen. Erstmal vielen Dank für die Transkripte, die Sie gemacht haben. Wieder im Großen und Ganzen tolle Sachen dabei und im Großen und Ganzen gelungen. Aber auch, dass Sie es nochmal überarbeiten und reflektieren, so wie bei den anderen Übungen. Und dann ist irgendwie das, was Sie während des Semesters leisten mussten, mehr oder weniger damit auch abgeschlossen. Man sollte heimlich mitstenografieren, was die Leute so reden. Man sollte wörtwörtlich mitstenografieren, 128 Silben in der Minute, was die Leute so schwabbeln. Ich denke, dass sich dabei Folgendes ergebe. Die Alltagsrede ist ein Urwald, überwuchert vom Schlinggewächs der Füllsel und Füllwörter. Von dem ausklingenden nicht wahr, sprich nicht wahr, wollen wir gar nicht reden. Auch nicht davon, dass bitte die Streichhölzer eine bare Unmöglichkeit ist. Es heißt natürlich, ach bitte, seien Sie doch mal so gut, mir eben mal die Streichhölzer, wenn Sie so freundlich sein wollen. Danke sehr, bitte sehr, danke sehr. So heißt das. Das oberste Gesetz, der Gesprächspartner ist schwerhörig und etwas schwachsinnig. Dabei ist es gut, alles sechsmal zu sagen. Darauf sagt er, er kann mir die Rechnung geben. Er kann mir die Rechnung nicht geben, sagt er ganz einfach. Na, höre mal, wenn ich ihm sage, wenn ich ganz ruhig sage und so weiter und so fort. Also, Tucholsky wusste eigentlich, oder hatte schon eine Nase dafür, was das Besondere eigentlich ist, einer Alltagsinteraktion, dass sie gar nicht so viel mit gesprochener oder umgekehrt, gesprochene Sprache hat viel mehr mit sozialen Aktivitäten, sozialem Handeln zu tun, als das, was wir sonst als ja, Dudensprache irgendwie bezeichnen würden. Ja? Und das ist auch der Grund, weshalb Sie so genau transkribieren sollen, dass wir einen Blick darauf richten sollen, was da alles verborgen ist. Und das müssen wir auch gewissermaßen auch rekonstruieren. Wir haben. Ich gehe jetzt nochmal, den letzten Termin und den vorletzten Termin, da ging es nochmal um teilnehmende Beobachtung, Interview. Heute gucken wir uns gewissermaßen die registrierte Interaktion an, also die Erstellung einer vom Forscher, von der Forscherin unbeeinflussten Datengrundlage zur Forschung sozialer Wirklichkeit. Das ist heute das Hauptthema. Sie sollen einfach den Unterschied, das habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, ganz klar erkennen können, dass Sie was anderes tun, wenn Sie im Interview arbeiten, als jetzt, wenn Sie mit der Konversationsanalyse arbeiten, dass die Datentypen verschieden sind, dass es unterschiedliche Herstellungsbedingungen sind, wie wir sie produzieren. Denn das müssen wir natürlich auch berücksichtigen, wenn wir mit diesen Daten arbeiten. So, warum geht das jetzt nicht? So, das hatten wir letzte Woche auch schon. Ich muss da echt fester drücken. So, wir müssen jetzt erstmal unterscheiden zwischen registrierten Daten und rekonstruierenden Daten. Audio- und Videoaufzeichnungen, das sind natürliche Gespräche, Interaktionen, soziale Interaktionen, die sind gewissermaßen weitgehend unbeeinflusste Rohdaten, hatten wir sie letzte Woche genannt. Das ist jetzt eine Wiederholung. Ja, aber nur mal in Erinnerung rufen. Die Interpretationen, die wir dann machen, sind von den Daten gewissermaßen getrennt. Das, was wir aufgezeichnet haben, wird da durch unsere Bearbeitung nicht überlagert mit einer Sinnschicht. Ne, wir können wenn Sie die Eröffnung aufgezeichnet hätten, oder die haben wir ja aufgezeichnet, wenn Sie die mehrfach anhören, ja, dann wird das, was, also der Gegenstand, die Aufzeichnung, die bleibt davon unberührt, die bleibt immer gleich. Und ich kann gewissermaßen eine Sinnrekonstruktion machen. Ich glaube, das ist ganz einfach. Im Unterschied zum Interview, das sind rekonstruierende Daten. Wir fragen Akteure, wie war es denn damals, als sie, was weiß ich, an die Universität gekommen sind und stellen dem Fragen. Und diese Person, die sie fragen, rekonstruiert dieses Ereignis, wie es ihm oder ihr ergangen ist. Eine ganz unterschiedliche Sinnebene. Bei Beobachtungen auch. Die Beobachtungen, die Sie gemacht haben, sind auch Rekonstruktionen der Beobachter. Indem Sie der Beobachter sind, Sie sind irgendwo dabei und schreiben das dann auf Papier und halten das fest. Es ist Ihre Sinndeutung, Ihre Selektion, Ihre Auswahl. Sie beobachten das Gespräch zwischen diesen beiden Personen und haben da eben einen ganz anderen spezifischen Datentyp damit hergestellt. Wir müssen jetzt, das ist jetzt ganz wichtig, das ist auch prüfungsrelevant, wir müssen drei zentrale Sinnebenen in der qualitativen Sozialforschung unterscheiden. Zunächst mal die Verlaufs- und Vollzugsform, der Vollzugssinn sozialen Handelns. Welches Merkmal hat der? Der ist zunächst mal flüchtig, emergent, unbewusst. Also wenn wir im Vollzug etwas machen, ja, ich mache im Vollzug etwas und hole ja gewissermaßen meine Uhr oder gehe zum Bäcker. Der ist flüchtig. Emergent heißt, wenn es um Interaktionen geht, wir beide nicht genau wissen, was als nächstes kommt. Ja, das ist offen. Wir schauen gewissermaßen in eine offene Zukunft und vieles läuft auch gleichzeitig unbewusst. Wir können jetzt nicht hergehen und sagen, wenn wir in dieser Vollzugsform sind, so freeze, ne, ich gehe mal raus, überlege mal, was mache ich im nächsten Schritt, freeze, aufheben, gehe wieder rein und handle. Das können wir nicht machen. Erinnern Sie sich bitte an dieses Doing Nothing, was Sie gemacht haben in der ersten Woche dieses Semesters. Nichts tun oder eben ein Freeze machen, ja, oder irgendwo stehen, wurde von den anderen Akteuren selbstverständlich auch als ein bestimmtes Tun interpretiert. Das ist gewissermaßen das Postulat dazu oder eine Erklärung dafür, dass Nichts tun für andere eine Interpretation hervorrufen kann, ja. Und in dem Sinn mussten sie ja alle mehr oder weniger interpretieren oder sich erklären, was tun sie denn da? Und mussten dann Zuschreibungen über sich ergehen lassen, komisch, verhaltensauffällig, die jungen Leute von heute sind auch nicht mehr die, die sie mal waren oder was auch immer. Ja? Also das ist ein Merkmal des Vollzugssinnes, wenn wir von Sinnebenen sprechen. Dann gibt es natürlich den sogenannten rekonstruierten Sinn, der selbst wiederum verbalisierbar ist. Rekonstruierter Sinn ist, dass wir selber innehalten können, ja, also ich jetzt als Sprecher, was habe ich Ihnen jetzt gerade gesagt, was habe ich Ihnen jetzt gerade gemacht, oder ich als Beobachter von Ihnen beiden, ja, Sie unterhalten sich, ich beobachte, ich rekonstruiere das Geschehen, zum Beispiel eine Person schreibt, guckt auf das Blatt, die andere Person guckt aufmerksam Richtung Tafel. Das ist auch verbalisierbar, das ist auch aber eine Form des rekonstruierten Sinnes. Ne? Also ich beobachte und lege da was drüber. Sie können sagen, ich tue nur so, als ob ich schreibe, das wüsste ich nicht. Ne? Das bleibt auch unberührt. Wenn wir diese beiden Ebenen jetzt mal unterscheiden, es ist die nullte Ordnung, die Akteure der Vollzug sind, und dann die erste Ordnung, dass die, und dann kommt noch eine weitere dazu, oder weitere zwei, was tun wir eigentlich, wenn wir sozialwissenschaftlich arbeiten? Ja, das ist gewissermaßen hier die zweite Ordnung. Wenn wir sozialwissenschaftlich arbeiten, dann beziehen wir uns zunächst mal, also einige von Ihnen haben, glaube ich, diese Übungen oder zu diesen Texten von Alfred Schütz, da gehört das hin, Construct, also Konstrukte erster Ordnung, Konstrukte zweiter Ordnung, methodologische Prinzipien, das haben wir am Anfang des Semesters gemacht. Dann beziehen wir uns als Sozialwissenschaftlerin zunächst mal auf den Sinn der Akteure selber. Wir haben ja gesagt, wir haben es immer mit einer vorinterpretierten Welt zu tun. Die Welt da draußen hat nicht auf uns gewartet und gesagt, oh, hoffentlich kommen die Soziologinnen und Soziologen und erklären uns die Welt. Das ist nicht der Fall. Ja? So, und das, was wir wissenschaftlich machen, ja, bezieht sich natürlich auch auf die auf den Vollzugssinn sozialen Handelns. Deswegen haben wir die Unterscheidung vorhin eingeführt, registrierte Konservierung oder Sinn und rekonstruierte. Wenn wir jetzt mit der Konversationsanalyse arbeiten, dann versuchen wir, den Vollzug eines sozialen Handels rekonstruieren. Diese Transkripte, die Sie angefertigt haben, gehen wir dann gewissermaßen Line by Line, Turn by Turn, Moment für Moment, Zug um Zug, sequenziell durch und versuchen, das zu rekonstruieren. Das ist eigentlich der ganze Zauber, was wir machen, wenn wir sozialwissenschaftlich arbeiten. Gleichzeitig ist das, was wir machen, auch immer auch verbalisierbar. Deswegen müssen wir unsere tollen Arbeiten auch verschriftlichen. So, schon langsam ist es kaputt. Jedenfalls müssen wir das verbalisieren und das ist, wir müssen wissenschaftliche Abhandlungen schreiben und müssen eine Analyse vorlegen, um das gewissermaßen zu verbalisieren. Zusammengefasst, wir haben es mit einer zunächst rekonstruierten Vorgehensweise zu tun. Das heißt, der Fokus ist auf die soziale Welt rekonstruierten Sinns gerichtet, der zeitlich relativ beständig und von individuellen, intentionalen Subjekten verbalisiert und verbalisierbar ist. Das ist das eine. Und das andere, jetzt nur als Wiederholung, die registrierende Vorgehensweise fokussiert auf soziale Vollzugswirklichkeit, die sich durch die ihre Temporalität und die dialogische Praxis auszeichnet und der flüchtig, emergent und oft unbewusst ist. Jetzt nochmal schön zusammengefasst. Es gibt einen Text dazu, der hierzu ganz wichtig ist, und zwar von Bergmann. Da geht es um die Flüchtigkeit sozialer Ordnung. Ich weiß nicht, wurde der auch gelesen im Tutorium? Jedenfalls, wenn nicht, es gibt ja noch eine andere Literaturliste, da finden Sie das. Aber für die Klausur ist das, was auf den Folien steht, zunächst mal wichtig und ausreichend. Da müssen Sie jetzt nicht noch mehr Texte lesen, als Sie eh schon machen. Keine Sorge. So, hier nochmal, da haben wir angefangen und das ist hier die Unterscheidung, die Sie machen müssen. Okay, was ist jetzt das Besondere an diesem Konzept der registrierenden Konservierung, registrierende Aufzeichnung von Interaktionen? Das Revolutionäre Neue ist gegenüber der Linguistik oder Sprachphilosophie, man hat Interesse für das, was in realen Gesprächen abläuft. Das ist der besondere Zauber. Sie müssten jetzt eigentlich sagen, okay, also das habe ich mir von Soziologie eigentlich erwartet, dass das, was mir im Alltag bislang passiert ist, damit beschäftigen sich Gott sei Dank die Soziologie. Oder die Soziologen und Soziologen, ja. So ist es auch. Es ist nicht so, dass wir uns nur mit idealtypischen Beschreibungen von Interaktion beschäftigen, von Sozialität, von sozialem Handeln, sondern was Akteure tatsächlich tun in ihrem Alltag. Was auch immer Alltag dann jetzt bedeutet, ja. Das Neue ist auch, man vermeidet, der Versuch der Vermeidung von Interview, Experiment, Beobachtung und anderen Formen rekonstruierender Konservierung von Ereignissen. Also man hat, bevor man angefangen hat aufzuzeichnen, hat man vorwiegend, wie selbstverständlich und wie die naturwissenschaftlich orientierte Sozialforschung immer noch arbeitet, einfach mit dem Interview oder mit dem Experiment gearbeitet, ohne sich bewusst zu machen, dass wenn ich Sozialforschung treibe, und jemanden frage, hey, wie war es eigentlich, dass die Art der Erzählung mit dem, was tatsächlich sich vollzogen hat, von der nullten Ordnung gewissermaßen, ja, nichts zu tun haben muss, weil es ist eine Überlagerung, es hat damit eher zu tun, wie Leute eine Geschichte erzählen. Ja, also da habe ich dann das gemacht und dann habe ich den gefragt. Ja, also es ist eine, und vor allen Dingen war bei diesen bei dieser Methode, wie wir letzte Woche auch schon kritisch hinterfragt haben, nie ganz klar, an wen eigentlich die Person, die ich interviewe, eigentlich spricht. Ja, also spricht sie zu mir als Forscher oder an die Forschungsgemeinschaft oder wer ist eigentlich der Adressat? Wichtig ist hier, diese Art der Vorgehensweise der Aufzeichnung hat methodisch und methodologische und sozialtheoretische Gründe dafür gefunden, sich davon abzugrenzen, dass man das reflektieren sollte. Jetzt ist es so, dass das der Konversationsanalyse zuhandene Material jetzt nicht eine Abbildung von Wirklichkeit ist, sondern es ist einfach eine nicht transformierte, so eine Transformation, könnte man sagen, einer Aufzeichnung, die zunächst mal relativ dumm ist, ja, oder sie stellt etwas zur Verfügung, was in der Datensitzung, ne, wenn Sie, denken Sie einfach an Ihre Transkripte, die Sie gemacht haben, diese Interpretationsleistung müssen wir schon noch machen. Und es ist natürlich nicht so, dass die Akteure im Feld selber mit Transkripten herumrennen und sagen, hey, du hast aber vor 3-4 Minuten das und das gesagt. Gib's endlich zu, du hast mich vorhin angelogen. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Das ist eine Hilfestellung, um diese Flüchtigkeit des Sozialen irgendwie einzufangen. Also flüchtig ist so, wenn wir uns den ganzen Tag die Nase, oder wir sind immer in der Gegenwart gewissermaßen, ja, immer, aber wir können den gegenwärtigen Moment eigentlich nie erwischen. Und da versuchen wir, wenn wir Sozial- oder Rekonstruktionsarbeit verrichten, einen Teil irgendwie einzufangen und das dann zu beschreiben. Dafür gibt es bestimmte Konzepte, dazu komme ich später noch. Also idealerweise soll das Material etwas wiedergeben, was und wie etwas gesagt wurde. Und nicht, um die Studierenden zu ärgern, wie man diese blöden Transkripte macht. Sondern eigentlich, wow, ne? Also sie gewinnen dadurch sie schauen ein bisschen hinter die Fassade des Sozialen. Was tun wir eigentlich, wenn wir etwas tun? Ja? Wie begrüßen wir uns denn eigentlich? Was passiert, was läuft denn da eigentlich parallel immer mit, wenn wir so vermeintlich banale, alltägliche Dinge tun? Die Bedeutung hat das ja auch häufig. So, Konversationsanalyse ist eine Bezeichnung für einen soziologischen Forschungsansatz. Dazu gelesen haben Sie jetzt noch nichts, ne? Sondern erst in dieser Woche, oder? Okay. Das heißt, Sie können jetzt einfach mal versuchen Sie mitzukommen, auch ohne Text. Und wenn Sie den Text dann lesen, wissen Sie, stimmt, da haben wir schon was genau in etwa gehört. Und dann kann ich das in dem zuordnen. Also, es ist ein soziologischer Forschungsansatz, der auf dem Fundament der jetzt ganz schnell Phänomenologie, phänomenologische Soziologie, Hermeneutik, Pragmatismus, symbolischer Interaktionismus, aus dieser Richtung kommt der, der vom strikt empirischen Weg soziale Interaktion untersucht. Strikt empirisch heißt, es reicht nicht, wenn Sie eine soziale Interaktion bei der Mensa zum Beispiel, nachdem Sie dabei waren, das Heftchen zücken und schnell mitschreiben, was die Leute gesagt haben. Als Hilfestellung sehr wohl, als Unterstützung der Beobachtung, aber wenn wir das analysieren, brauchen wir gewissermaßen eine Verfahrensregel. Am Anfang hat man mit Audioaufzeichnungen gemacht, jetzt mit audiovisuellen Aufzeichnungen. Das brauchen wir. Ja, weil sonst, man könnte eigentlich sagen, es gab eine Debatte innerhalb der qualitativen Sozialforschung, dass man Goffman daraufhin mal nicht kritisiert, aber zumindest mal abgefragt hat, naja, okay, wenn wir so arbeiten, wenn wir den Studierenden sagen, sie dürfen das auch so arbeiten, sie dürfen so arbeiten, wie Goffman gearbeitet hat, dann wäre das eigentlich unlauter, weil Goffman hat dem nicht aufgezeichnet, nicht so genau. Aber er hat den Konversationsanalytikerinnen einen Weg bereitet, was man denn da alles da draußen im Alltag identifizieren und finden kann. Und die eigentliche Arbeit hat jemand anderer gemacht. Das war insbesondere Harvey Sachs, Shagloff und Gail Jefferson. Shagloff lebt noch, das waren so gewissermaßen die Anfänge. Harvey Sachs ist viel zu früh verstorben. Was sind jetzt die Ziele und elementaren Prinzipien der Konversationsanalyse? Zunächst mal wechselseitige Identifizierung. Mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun, wenn wir durch den Gang gehen? Ne? Man sieht sich, wen grüßt man denn da und wie grüßt man da? Ne? Also das ist zum Beispiel ein Thema, Etablierung eines gemeinsamen Fokus. dass man ein gleiches Thema gewissermaßen herstellt, dass man sich koordiniert in gewissem Sinne. Eine Herstellung der Erkennbarkeit einer Aktivität, wie zeige ich denn an, dass ich gerade etwas tue, um es für den anderen auch nachvollziehbar, verstehbar zu machen. Koordination von Sprechhandlungen und Aktivitäten, ja, wie stimmen wir uns gewissermaßen ab. Sicherstellung von Anschlusskommunikation, wie machen wir das, dass wir, es passt auch eigentlich hier dazu zu Verständigungsarbeit, wie verständigen wir uns eigentlich laufend, wie vergewissern wir uns eigentlich, welche Reparaturen bauen wir eigentlich ein. Das ist ein wichtiges Thema in der Konversationsanalyse. Wenn ich jetzt irgendwie Versprecher habe oder so, ne, gibt so eine Präferenz für Self-Repair, dass ich mich zunächst mal selber repariere, bevor ich dem anderen sage, du hast dich aber versprochen. Ja, also es gibt da auch bestimmte Regeln und Prinzipien, wie wir wechselseitig in sozialer Interaktion dafür sorgen, dass wir uns verständigen. Was dann tatsächlich bei dem anderen angekommen ist, das wissen wir sowieso nie, weil das, was in Interaktionen passiert, immer eine Interpretationsleistung der Akteure wechselseitig ist. Der eine schmeißt den anderen Ball zu und der andere schmeißt ihn wieder zurück. Okay, so, jetzt wollte ich Ihnen einen kurzen Ausschnitt zeigen. Wo ist er denn? Das ist jetzt Jörg Bergmann, der die Konversationsanalyse maßgeblich im deutschen Sprachraum beeinflusst hat. Und dazu ein kurzer Ausschnitt. Es sind jetzt ein paar Minuten, wo es unter anderem auch um Begrüßungen geht. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen drauf hingearbeitet. Und er selber hat, vielleicht zeige ich das noch kurz, er ist mittlerweile verrentet oder emeritiert, hat sich mit sogenannten Erstgesprächen oder Aufnahmegesprächen in Psychiatrien beschäftigt. Was passiert da eigentlich in diesem Prozess, wenn eine Person in eine psychiatrische Einrichtung überwiesen wird, mit einer Überweisung der Eltern zum Beispiel dahin kommt, oder als Partnerin, und was passiert da in diesen 5 bis 10 Minuten oder länger? Okay, also, Sie können sich ja jetzt mal selber so ein bisschen beobachten, ob das auch stimmt. Aber ich denke, Sie sind alle hochkompetente soziale Akteure, und diese Kompetenz, wenn wir konversationsanalytisch arbeiten, sich dieser bewusst zu sein, bewusst zu werden. Ich glaube, wir haben alle die Kompetenz, wir sind sich dessen mehr oder weniger bewusst, und dabei auch einzusetzen, wenn wir konversationsanalytisch arbeiten. Das ist gewissermaßen ein wichtiger Hinweis. Wie Sie jetzt an der Beschreibung von Jörg Bergmann auch gesehen haben, geht es jetzt gar nicht so sehr bei der Konversationsanalyse, dass man nach vorgegebenen strikten Regeln einen Katalog abarbeitet. Nach 1 kommt 2 und 3 und 4, und wir sind alle erlöst von diesem Handlungsdruck und können das schön lernen, jetzt aus der Perspektive von Studierenden, sondern damit das eintritt, die Bedeutung überhaupt zu identifizieren in einer Analyse, so wie es Bergmann eben gerade beschrieben hat, welche Bedeutung Begrüßen vielleicht in einem bestimmten Kontext hat, gilt es zunächst mal offen zu bleiben, in dieser explorativen Haltung, wofür könnte das denn jetzt wichtig sein in der Interpretation und in der Analyse. Das heißt jetzt nicht, dass die Konversationsanalyse sich ausschließlich mit Begrüßungen beschäftigt, aber klar geworden sollte sein, dass es sich lohnt und dass es eine Voraussetzung ist, ganz genau zu transkribieren oder überhaupt ein Ereignis zu dokumentieren, eine Transkription zu machen und dann genau gewissermaßen hinzugucken. So, jetzt gibt es ganz kurz noch einen kurzen Hinweis auf Harold Garfinkel. Garfinkel ist gewissermaßen der, wenn man es in diesem Stammbaum Familienstammbaum dieser Richtung so verstehen möchte, dann ist er gewissermaßen der Vater oder der Vorläufer der Konversationsanalyse, und das steckt in dem Begriff ethnomethodologische Konversationsanalyse schon drin, weil eben Garfinkel, was hat er ganz besonders hervorgehoben, dass der Leitgedanke der Ethnomethodologie ist, dass die Akteure die Sinnhaftigkeit und Geordnetheit ihrer sozialen Welt in ihrem Handeln als gegeben voraussetzen und zugleich in ihrem Tun immer hervorbringen und reproduzieren. Also es geht immer um Herstellung von sozialer Wirklichkeit und die hat folgende, also wir kommen zu folgenden Konsequenzen, dass der Prozess der Sinngebung, ne, also Sinngebung ist auch schon Kontaktaufnahme zum Beispiel, ja, als Vorbereitung für eine Begrüßung. Wobei jetzt reicht es eigentlich auch aus, wie wir es vorher noch gemacht haben, dass wir uns bei Augenkontakt begrüßt haben. Dass der Prozess der Sinngebung nichts Privates ist, nur in meinem Kopf, sondern von Beginn an ein öffentliches soziales Geschehen. Nur so kann es gewissermaßen auch sozial relevant werden. Ja? Habe ich schon gesagt, Flüchtigkeit des Sozialen als ein Kriterium. Wirklichkeit selbst scheint fraglos gegeben und selbstverständlich und ist zugleich auch selbstverständlich. Und soziale Wirklichkeit ist nichts Gegebenes, sondern wird durch hervorgebracht und ist sowas wie ein Nadelöhr. Ja, das ist jetzt in Kombination zu dem da oben. Garfinkel, wenn wir jetzt zum Großvater gehen, wäre das Parsons gewissermaßen, was er ja kritisiert. Ein Ethnomethodologe, also die Idee, dass es so ein over-socialized concept of man gäbe, also Individuen haben situierte Wahlmöglichkeiten und sind nicht sozial vordeterminiert. Garfinkel hat gesagt, wir sind keine Beurteilungstrottel. Ja, es reicht nicht aus, dass wir über Regeln, Normen, Wissen verfügen, die eine Gesellschaft uns bereitstellt. Das war nämlich die Annahme von Parsons, dass damit die Frage der sozialen Ordnung vollkommen geklärt ist. Das kennen Sie vielleicht schon ein bisschen, haben wir schon mehrfach darüber gesprochen. Und das Gegenstück wäre hier, deswegen hat er von Judgmental Dopes, also Beurteilungstrotteln, gesprochen. Ja. Also Garfinkels These war, wir sind eben keine Beurteilungstrottel, sondern Akteure müssen diesen Normen und Werte und Vorrat und Wissensvorrat in der jeweiligen sozialen Situation entsprechend erst einbringen. Ja, und deswegen kann man von Herstellung, von Leistung, von Koordinierung gewissermaßen sprechen, von Sinnerzeugung. Da macht das vor diesem Hintergrund Sinn. Okay. Also, gesellschaftliche Wirklichkeit ist eine Vollzugswirklichkeit, das bedeutet diese Wirklichkeit andauernd in der Situation, audiovisuell, durch Hören, Sprechen, Wahrnehmen und Agieren, wird in der Interaktion erzeugt, bestätigt und weiterentwickelt. Deswegen sagte ich vorhin, wir sind immer in der Gegenwart. Ja? Aber es sind unproblematische Probleme, wir verhalten uns nicht so, dass wir morgens sagen, boah, ich habe keine Lust, die Welt herzustellen, sondern wir machen es wie selbstverständlich. Ja? Und dieses wie selbstverständlich rückt in das Wahrnehmungsfeld der Konversationsanalyse. Jetzt ein paar Prinzipien zur Arbeitsweise. Das erste haben wir schon geklärt. Wir brauchen authentisches Datenmaterial, weil eben die Akteure ununterbrochen damit beschäftigt sind. Deswegen muss es authentisch sein. Ja? Also es nützt nichts, wenn wir uns irgendwelche Sachen ausdenken. Zentral ist, das Prinzip haben wir über das methodologische Prinzip oder schon am Anfang des Semesters gehört, die Rolle des Kontextes, also Kontextgebundenheit. Die Bedeutung erschließt sich durch ihren Bezug zur Äußerungssituation. Also Sinn existiert wirklich nur im Kontext, in dem er platziert ist. Das kennen Sie schon. Also deswegen kann ich auch nicht irgendwelche sozialen Phänomene einfach da rausnehmen, ja, oder das ist ganz wichtig bei der Interpretation von unseren Daten, dass wir nicht das Wissen, also ein Kontextwissen, in die Daten oder in die Interpretationsarbeit von außen hineintragen und sagen, das ist deswegen eine Arzt-Patienten-Interaktion, weil ich weiß, dass das ein Arzt ist. Ja, und das ist deswegen so, also weil ich von außen das reintrage, sondern wir müssen zeigen, dass die Akteure sich selbst an dem Kontext, erstens diesen Kontext selbst miterzeugen, ja, durch Verweise, durch einen bestimmten Habitus. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt, in die Sprechstunde, dann durch die Art und Weise, wie sich der Arzt oder die Ärztin Ihnen gegenübertritt, wie sie begrüßt, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Dann geht es nicht darum, dass ich sage, ja, können Sie bitte meine Hausarbeit schreiben? Und sagen, ja, wie? Sondern, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so, so weh. Ja, und durch die Art und Weise, wie Sie das wechselseitig anzeigen, entsteht aus einem sozialen Etwas ein bestimmter Kontext, der selbst etwas zu einer Arzt-Patienten-Sprechstunde gewissermaßen macht. Ein weiteres Prinzip haben wir ganz am Anfang unter Reflexivität auch besprochen. Wir haben drei Formen von Reflexivität, die sollten Sie sich für die Prüfung gut, also für die Klausur richtig gut anschauen. Und zwar die Rekonstruktion der Selbstbezüglichkeit heißt, ganz einfach, ich habe vorhin von dem sozialen, von dem öffentlichen sozialen Charakter der Sinnarbeit gesprochen, dass wir das rekonstruieren müssen bei der Konversationsanalyse, wie die Akteure sich wechselseitig verstehbar machen. Also wie zeige ich etwas an, was sage ich wie? Ja, gehe ich zum Beispiel vorhin beim Begrüßen auf Sie zu oder ist es damit beendet oder was ist erwartbar gewissermaßen, dass wir das Gespräch weiterführen und so weiter. Was heißt das? Anders ausgedrückt, jeder Interaktionsbeitrag transportiert durch die Art und Weise, wie er realisiert wird, den Schlüssel zu seiner Deutung immer gleich mit. Das ist der ganze Zauber. Das heißt, die Handlungsrealisierung und die Handlungsbeschreibung, also das, was ich tue, ist ein Akt. Wir nennen das dann auch das sogenannte Identitätstheorem. Das heißt, so wie wir hier da sitzen und stehen, also Sie sitzen, ich muss leider stehen, wir sehen immer schon ganz genau, worum es geht. Das ist sofort sichtbar, identifizierbar. Warum wir alle gemeinsam im Alltag manchmal herausgefordert sind, nicht überfordert sind, warum wir so herausgefordert werden, hat damit zu tun, dass wir einfach Deutungsarbeit verrichten müssen. Was meint denn der andere jetzt damit? Ja, um den nächsten Schritt zu machen oder um eine bestimmte Aufgabe gewissermaßen zu leisten. Das heißt, alles Mögliche, was mit Mimik, Gestik, Positionierung des Körpers zu tun hat, also die Totalität der Kommunikation, ja, alles, was wir mit uns herumschleppen, auch Gegenstände, wenn man so will, also Objektmanipulation, spielt eine Rolle bei der Interpretationsarbeit oder bei der Selbstbezüglichkeit oder Selbstexplikation von einem sozialen Setting. Ich darf nicht so weit weggehen, das ist der Zauber. Jetzt habe ich das auch geschnallt. Also, es geht um den, wie Garfinkel es nennt, den im Handeln selbst sich dokumentierenden Prozess des Verstehens und sich verständlich Machens. Darum geht's. Den Prozess des Verstehens und sich verständlich Machens. Den gilt es herauszuarbeiten. Und der wird mittransportiert bei dieser Fülle von scheinbar radierbaren, herausschneidbaren Füllseln, oder wie es bei Tucholsky heißt. Ja? Das ist alles Teil dessen und das brauchen wir für die Analyse. Garfinkel mache ich nächste Woche, mache mal ein bisschen mehr, das lasse ich jetzt mal, überspringe mal. Was jetzt noch wichtig ist, ich habe es schon auch kurz erwähnt, ein weiteres Prinzip, die Annahme der grundsätzlichen Geordnetheit von Bedeutungsträgern. Kein Detail, auch wenn es in der Alltagswahrnehmung so scheint, ist zufällig oder unnötig. Auch erleichternd, ne, dass ich sage einfach, there is an order at all points, zunächst mal als Annahme. Das führt dazu, wenn wir alle möglichen, was weiß ich, Interviewforschung machen, dass wir nicht die Äußerungen des Befragenden, also des Interviewers, die schneiden wir einfach raus, weil um den geht es eh nicht. Ja? Das würde nicht reichen, sondern weil Sie ja beide, verstehen Sie, wenn wir jetzt, nachdem wir über die Interaktionsanalyse, Konversationsanalyse etwas gehört haben und dann nochmal uns erinnern, was haben wir denn eigentlich letzte Woche über das Interview gesprochen, was heißt das dann eigentlich für die Art und Weise, wie wir Interviews führen? Das Interview ist ja genauso ein soziales Unternehmen wie zum Bäcker gehen, ja, oder sich begrüßen, ja. Dann gilt es gewissermaßen auch, dass das auch alles geordnet ist, dass der Interviewer auch eine entscheidende Rolle hat, um dieses gemeinsame Ereignis gemeinsam herzustellen. Ja. Wenn wir von Vollzugswirklichkeit sprechen, müssen wir uns auch der sogenannten Sequentialität einer sozialen Interaktion bewusst werden. Und das führt dann dazu, dass wir nicht ein Transkript zu Ende lesen, so geht das aus, ja, zum Beispiel Arzt-Patienten-Interaktion und ich lese das Transkript zu Ende, das ist die Diagnose, Kopf, was weiß ich, Depression, ne? Bleiben wir bei der Depression, ist eine schwere Depression, mittel- oder mittelschwere Depression. Jetzt weiß ich, worauf es hinausgeht, gehe dann wieder zurück im Transkript und lese am Anfang, guten Tag, wie viel schlafen Sie, gehe die Frage-Antwort-Formate durch und so weiter. Das darf ich nicht machen, weil die Akteure selber sich ja auch nicht danach orientiert haben, dass der Arzt gesagt hat, ich spiele mal die Wirklichkeit in die Zukunft, dann schaue ich, wie die Geschichte ausgeht, dann gehe ich zurück und dann weiß ich's. Also geht nicht, ja, ist klar. Das heißt, wir müssen in der Analyse die stetige Gegenwärtigkeit, das Prinzip der Gegenwärtigkeit, so verfolgen, dass wir auch vor dem Handlungsproblem, wie die Akteure stehen, ah, was kommt denn als nächstes? Jetzt stelle ich dem Patienten diese, oder dem potenziellen, der ist ja noch nicht mal richtig Patient, der ist einfach nur eine Person zunächst mal, eine Frage, wie antwortet er denn darauf? Welcher Zugzwang entsteht denn bei der Formulierung dieser einen Frage? Und das müssen wir verfolgen. Damit Sie sich dieses Prinzip auch richtig gut merken, die Personen zu Zeiten des 30-jährigen Krieges haben nicht, also die Menschen, die zu der Zeit gelebt haben, nicht nach 4 Jahren gefragt, was müssen wir noch so und so viele Jahre warten, bis dieser blöde 30-jährige Krieg ausgeht. Also wir dürfen nicht das Ergebnis vorwegnehmen zur Erklärung von etwas in der Gegenwart sich vollziehenden und was wir immer erklären müssen. So, was ist jetzt noch wichtig? Beachten der Multimodalität, das ist zum Beispiel hier so eine therapeutische Situation, dass neben der Sequentialität auch die Simultanität eine Rolle spielt, ist auch klar. Schauen Sie, ich gehe mal da hier hin, wenn ich jetzt in einer Vorlesung ist ein gutes Beispiel. Während ich hier was sage, und ich gucke ja auch, ich gehe mit Ihnen ja in Kontakt, ich schaue, Sie zeigen mir an, I'm with you, ich höre zu, oder zuhören ist ja auch eine Aktivität, ne? So, auch wenn Sie müde sind, sagen, boah, ich bin heute echt nicht in der Verfassung, aber ich bin halt schon mal da, ich habe es halt geschafft bis hierhin, dann tun Sie aber auch irgendwas in der Regel, ja, dass Sie es mir irgendwie anzeigen, und das machen wir auch simultan. Ja, weil währenddessen ich was formuliere und Sie zeigen und Sie würden jetzt sofort wegschauen, dann denke ich mir, okay, habe ich jetzt, fange ich nochmal an, stelle vielleicht eine Rückfrage. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger, häufig zu beobachtender Prozess des sich Verständigens, ja, und es ist auch eine Co-Konstruktion, wenn man so will, dass wir das gemeinsam machen. Es ist nicht nur so, der eine erzählt und die anderen hören nur zu, sondern die Art und Weise, wie sie zuhören, geben sie dem anderen auch schon einen Account, ob sie das interessiert oder nicht. Ja, zum Beispiel, ich erzähle was und sie sitzen plötzlich mit dem Oberkörper nach vor und macht das mit der Art und Weise, wie ich etwas erzähle. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Vorlesungen, um das aber nur kurz auf den Punkt zu bringen, die Vorlesungen sind nur dann gut, wenn beide auch darüber gewissermaßen interagiert haben und angezeigt haben, dass es vielleicht interessant war. Ja, also es ist nicht nur so, nur der da draußen oder sie hat gut berichtet oder vorgetragen, sondern wir als Zuhörer arbeiten mit, ja, und zeigen gewissermaßen das auch an. Das heißt jetzt Bezug auf Interaktionen im sogenannten Institutional Talk Situationen, also in institutionellen Kontexten, wo einer der Akteure eine bestimmte Aufgabenorientierung verfolgt, das wäre eine Unterscheidung von Alltagsinteraktion und institutionelle Kommunikation, kommt eben das vermehrt in den Blick. Und Sie können sich vorstellen, wenn wir jetzt nur eine Audioaufzeichnung haben von diesem therapeutischen Setting gegenüber einer Videoaufzeichnung, dann ist eben vieles weg und ich kann zu vielem in der Analyse nichts sagen, was nicht immer ein Problem sein muss, aber wenn ich dann mir die, zum Beispiel hier findet eine Körperberührung statt des Therapeuten mit der Klientin, die kann in dieser Situation gerade deswegen wichtig sein, weil die Patientin gerade oder die potenzielle Patientin einen bestimmten tragischen Fall erzählt hat und der Therapeut zeigt an, ich bin da und es ist gut, das darf so sein, oder weil sie weint um, was weiß ich, Ausdruck der Empathie. Ja, und auch das ist natürlich wichtig für die Interpretation. So, das lesen Sie sich vielleicht als Folie durch. Ich muss schauen, dass ich noch die anderen beiden durchgehe. Es ist einfach nur eine verkürzte oder ein Hinweis, warum wir mit Aufzeichnungsdaten arbeiten müssen und warum wir von einer Geordnetheit ausgehen. Vielleicht hier noch ein schönes Beispiel zur Transkriptions- oder zur Konversationsanalyse, und zwar die Bedeutung von Schweigen. Kann Ihnen das jetzt nicht vorspielen, aber jetzt bräuchte ich 3 Freiwillige, vielleicht möchten Sie das mal vorlesen. Aber ja, okay, danke. Jetzt im Unterschied dazu, jemand anderer vielleicht. Okay. So, und jetzt drittes Beispiel, das abschließende. Frau K. ist im Haus, ihr Mann ist im Garten. Frau K., wer möchte Frau K.? Sie vielleicht bitte.
So.
Jetzt geht es nur um eine Pause. Es ist nur eine Pause. Welchen qualitativen Unterschied gibt es jetzt hier? Sind Sie auch zufällig aus dieser Gegend hier, wo das angeblich Sinn macht? Bischwen kommst du? Ja? Ich möchte da jetzt nichts sagen über den Lokal, aber der ist jetzt nicht so einfach, das muss man auch verstehen. Ja, was heißt Bischwen kommst du noch? Was meinen Sie? Was gibt es hier für einen Unterschied? Was fällt Ihnen hier auf? Welche Bedeutung haben hier die einzelnen Bausen? Fangen wir beim ersten an. Aber ich lese nochmal vor. F sagt, aber ich glaube, dass es schwieriger ist, wenn man mit jemand viel, viel Älteren reden muss. Welche Bedeutung hat diese Pause? Es ist jeweils der gleiche Sprecher. Bitte. Als betontes. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Okay, also so, wenn man zum Beispiel was sagen möchte und es liegt dann auf der Zunge, was Derbes, sage ich mal, und dann macht man noch eine Kurve und sagt dann, ja, es hat mir nicht so gefallen, und nicht, um nicht zu sagen, das war total irgendwas. Ja, das sage ich jetzt nicht, das wäre jetzt auch wieder sowas. Ja, okay. Das ist zum Beispiel eine sogenannte redezuginterne Pause. Gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten zur Betonung oder wenn jemand anzeigt, ich versuche es jetzt mal zu mimen. Aber ich glaube, dass es schwieriger ist, wenn man mit jemand viel, viel Älteren reden muss. Ja, dass sie auch anzeigen, dass jemand gerade nachdenkt. Ja, wo der zweite Sprecher jetzt nicht hineingrätschen würde und sagen, hey, ich nehme dir das Rederecht gewissermaßen weg. Beim zweiten, da komme ich gar nicht im Moment manchmal auf den Platz, ne? Ach, ist ja heiß, sagt die andere Person, ja, W. Und M sagt, aber das ist nochmal viel übleres Volk als die Händler auf dem Trödelmarkt. Welche Funktion hat diese 7-sekündige Pause im Unterschied zu dem da? Haben Sie eine Idee? Hier ist das ein Redezuginterner. Eine redezuginterne Pause. Hier sind mindestens zwei Akteure dabei. Ja? Also M sagt W etwas und W sagt, ach, ist ja heiß. Und dann geht es nach 7 Sekunden weiter. M, diese Person, aber das ist nochmal viel übleres Volk als die Händler auf dem Trödelmarkt. Und so eine Erklärung dafür. Ja. Ganz genau. Also, es ist ein typisches Merkmal für Alltagsgespräche. Es läuft mal, dann stockt es, ne? Und dann stupst mich einer und dann geht es weiter. Ja, und hier wird es nicht um den, das Rederecht wird hier nicht ausgehandelt, ne? Also, das nennen wir so sogenannten Turn-Taking-System. Ja, also, wer spricht denn jetzt gerade? Achten Sie mal darauf, wenn Sie so zu Hause so WG-Party, was weiß ich, Tischgespräche, da kommt man da fängt der eine über Fußball an zu reden, dann ist man bei Musik, dann ist man bei der Vorlesung, dann bei den komischen Übungen, wie habt ihr das denn gemacht? Also man springt immer so hin und her. Ja? Das ist ein typisches Beispiel für Alltagsgespräche, für Unterhaltungen. Und da wäre sowas dann auch typisch. Und ach, ist ja heiß, ist einfach zunächst mal, um das irgendwie abzuschließen und zeigt vielleicht aber nicht an, ist ja heiß als Vorbereitung für einen eigenen Turn, der danach dann kommt. Ich sage gleich später noch ein paar Begründungen dafür. Und was ist das da? Also Frau K. ist im Haus, ne? Frau K. ist gewissermaßen im Haus und ihr Mann ist im Garten. Ja? Jetzt muss ich, was sagt sie genau? Bis wenn kommst du noch? Bis wenn kommst du noch? Jetzt 2 Sekunden, glaube ich, ne? Bis wenn kommst du noch? Oder? So? In etwa? Bis wenn kommst du noch? Welche Funktion könnte es denn, hätte das hier, diese 2,5 Sekunden? Wer möchte? Hat jemand eine Idee? Bitte. Jetzt einfach nicht genau. Sie hat ihn einfach nicht gehört. Oder er hat so getan, als hätte er das nicht gehört. Ne? Weil er ja, ist ja auch häufig so, man ist Frau K. ist im Haus und ihr Mann ist im Garten und möchte ihr da vielleicht damit auch anzeigen, hey, ich bin heute aber richtig im Garten, ich habe das ganze, das ganze Salatbeet umgestochen, jetzt ruf mich nur. Ja, wissen wir nicht. Ja, aber es ist zumindest ein Verstärker, eine Wiederholung und hat hier eine ganz andere Funktion, diese Pause. Also, die Frage, wie ein dieses Nichts, was man mit Pausen nicht so voll, nicht so leichtfertig beantworten soll, was wir Schweigen nennen, für die am Gespräch Beteiligten, ist eben nicht so klar zu beantworten. Also isoliert man nämlich aus dem Kontext ein Gespräch Schweigen, dann muss man da vorsichtig sein, weil wenn Schweigephasen durch eine Extraktion aus dem Gesprächsverlauf, in dem sie lokalisiert sind, angeblich bedeutungsleer wären, muss man, ich springe ein bisschen, eben immer schauen, wo sie genau platziert sind. Ne? Also Schweigen erhält also seine Bedeutung ausschließlich aufgrund seiner Einbettung in äußere Rahmenbedingungen. Ne? Also der Sinn von etwas ist immer abhängig vom Kontext, in dem er eingebettet ist. Und dann könnte ich sagen, sagt nichts, wenn ich Ihnen eine Frage stelle, was weiß ich, formulieren Sie mal bitte den Begriff Accountability. Ja, und da kommt 5 Sekunden nichts, dann ist das was anderes, als wenn ich, ja, fällt mir jetzt gerade ein anderes Beispiel ein, aber es ist zumindest erklärungsbedürftig, warum Sie 5 Sekunden brauchen. Ne? Dann würde ich sagen, okay, macht nichts, ich frage Sie, ja, und so weiter. Also, ich glaube, das ist klar geworden, dass, und darauf wollte ich hinweisen, dass es so ganz kleine, scheinbar unbedeutende Dinge sein sind, wie Bergmann das mit dem Puppenhaus der Soziologie Treffen formuliert hat, dass es nicht nur so Puppenhausgespräche oder Aspekte sind oder Teile, die wir hier untersuchen, sondern dass es sehr wohl Alltags- oder gerade alltagsrelevante Dinge sind, mit denen wir es hier zu tun haben. So, da schauen Sie sich bitte, oder das machen wir vielleicht noch, okay, bye bye. Für welches strukturelle Problem ist das eine methodische Lösung? Haben Sie vielleicht eine Idee? Das ist auch wieder ein Ablauf eines Transkripts. Können wir es mal durchspielen? Ich bin A, Sie sind B. Okay. Bye bye. So, Dankeschön. Für welches strukturelle Problem ist das eine methodische Lösung? Was glauben Sie? Also gesprächsstrukturelle Problem, keine übersituativen Strukturen, sondern welches gesprächsstrukturelle Problem ist das die Lösung? Vielleicht nur einen kurzen Einschub. Die Konversationsanalyse spricht immer von, ist das, was sich realisiert auf der Oberfläche der Interaktion, was transkribiert ist, immer eine Lösung für ein zugrunde liegendes Interaktionsproblem. Ja, deswegen Struktur, Gesprächsstruktur. Für welches Problem könnte das eben eine methodische Lösung sein? Denken Sie mal, was machen wir beim Telefonieren? Bitte. Also, genau. Also wir müssen, achten Sie mal, wie Sie Telefonate beenden. Okay. Und dann sagen Sie, boah, da fällt mir noch was ein. Also die Maschine läuft immer wieder weiter. Ne? Es ist nicht so, dass es immer klar ist, dass ich mein Gespräch beenden möchte. Ja, und hast das Spiel gestern gesehen? Also wirklich super. Ne? Und die U21. So. Und da fangen wir dann vor. So, wenn es gar nicht geht, sagen wir natürlich, du, ich muss jetzt echt aufhören, weil ich muss ins Bett oder keine Ahnung, ich muss morgen früh aufstehen. Irgendwelche Erklärungen muss man dann auch liefern. Aber was man an solchen vor allen Dingen noch nicht klar festgelegten Phasen im Gespräch sind, wo einer sagt, ich möchte jetzt gerne aufhören, ohne dass er sagt, ich möchte jetzt aufhören, das bringen wir meistens ganz zum Schluss. Ich kann aber nicht einfach nur auflegen. Können Sie mal machen, was dann passiert. Da wird der andere vielleicht davon ausgehen, ja, Verbindung wahrscheinlich schlecht, ne, wie so häufig hier an der Uni, dieses Netz ist nicht so gut, wenn da so viele Leute sich eingebucht haben und. Also so an solchen kleinen Dingen, für die interessieren wir uns und versuchen damit zu arbeiten. Das lesen Sie dann auch nochmal in Ruhe durch, das Turn-Taking-System auch. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein schönes Transkriptbeispiel. Einige kennen das vielleicht. Dann versuchen wir das gemeinsam zu analysieren. So, ein Auszug aus einer Pressekonferenz, schon ein bisschen her. Sie können ja danach Prognosen formulieren, ob der Pressesprecher immer noch Pressesprecher ist, ja, oder ob er gesagt hat, nee, da arbeite ich nicht mehr weiter. Also dass er selbst, also ich gehe da. So, ich spiele das jetzt nochmal vor und achten, jetzt versuchen wir, also solche Gespräche, dieses Gespräch mal zu rekonstruieren. Das Transkript zeige ich jetzt gleich. Jetzt muss man schauen, zeige ich immer das Transkript. So, hier sind Sie nochmal. Hier ist das Transkript. Jetzt versuchen wir mal gemeinsam zu rekonstruieren, was ist hier passiert. Wie arbeiten wir, wenn wir konversationsanalytisch arbeiten? Das erste ist zunächst mal, wir machen einfache Beobachtungen. Ja, wir gehen jetzt nicht ein Cluster durch. Das ist ein Rohtranskript. Ja, also minimal. Sind bestimmt noch ein paar Fehler drin, aber zumindest die Fehlerdichte sollte am Anfang gering sein, ja, so dass wir zumindest mal arbeiten können und das rekonstruieren können, was ist denn da einigermaßen passiert? Oder was ist da passiert, dass wir es das einigermaßen rekonstruieren können? Wir müssen oben anfangen. Hier ist mal ein Schnitt. Also wenn wir uns mit Mediendaten, also medienethnografischen Daten beschäftigen, müssen wir immer auch zeigen, ob hier geschnitten wurde, ob hier eine Montage gewissermaßen gemacht wurde. Ist mal das eine. Aber jetzt mal bin ich mal gespannt auf Ihre Deutungen, was waren Ihre ersten Eindrücke? Das ist mal das Erste. Wir machen das Plenum gewissermaßen immer auf bei sogenannten Datensitzungen. Wir nennen das Data Sessions, das kriegt jeder in so ein Transkript. Und dann hört man das zwei, dreimal an. Wir machen dann auch manchmal so Versuche, dass wir den Ton wegtun, dass man nur das Bild hat, um sich selber so ein bisschen zu befremden, ja, damit wir ja mit dieser Flüchtigkeit lernen umzugehen. Okay, hat jemand eine Idee? Was waren so Ihre ersten Interpretationen? Sie sind alle hochkompetente Alltagsakteure. Hochkompetent. Das ist jetzt kein Witz, sage ich jetzt wirklich, weil ich glaube, das ist genau das, was Sie brauchen, wenn wir hier Rekonstruktionsarbeit verrichten. Hatte man eine Idee? Wo ist P? Das da, nee, da ist nicht ganz klar, wenn man es nicht verstanden hat, dann lässt man das auch offen. Das ist
Man
damit.
sagt, ist damit
Genau, es
unklar.
gibt auch vieles Unverständliches, das muss man auch irgendwie festhalten.
Okay,
Ja?
alles unverständlich.
Okay, also Sie möchten lieber auf die Transkription, also vielleicht sage ich dazu nur was, das sind wirkliche Überlappungen, ja, so wie Sie es manchmal überlappt haben. Dann hängen die so in der Mitte irgendwo drin, ja, und das andere wäre drunter. Also das wäre eine richtige Überlappung. Das heißt, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, da wollte es auch irgendwas sagen, ja, aber es war unverständlich und hat damit dann operiert. Bitte. Stimmt, die kann man dazu machen, muss man jetzt aber nicht unbedingt. Ich weiß, in den Vorlagen steht das so drin, dass man die eigentlich reinnehmen sollte, um zu wissen, wo der Turn aufhört. Ja, da haben Sie recht, das stimmt, ja. Aber wichtiger ist zunächst mal, wo beginnt er? Ja, in der Regel hört er, wenn da gerittert wird um das Rederecht, die zweite Person eh auf. Ja, irgendwann. Aber um es genau zu haben, wäre das wichtig. Aber jetzt mal weg vom Transkript. Was haben Sie denn da jetzt vorhin wahrgenommen? Was haben Sie denn da für Interpretationen? Okay, wenn wir jetzt mal für alle, also Schäuble hat, es hat sich schon mehrfach angekündigt, dass er seinen Pressesprecher unterbrochen hat, gewissermaßen mehrfach unterbrochen hat. Wir können prinzipiell bei solchen Interpretationssitzungen alles behaupten. Was nur nicht geht, ist Motivzuschreibungen. Er sagt das, weil er keinen Bock hat oder weil er ein Rassist ist oder was auch immer, ja. Also wir machen keine Motivzuschreibung. Wir versuchen mal nur auf der Basis dessen, was wir vorfinden, ja, auf der Realisierungsebene, das heranzuziehen zur Erklärung, was die da hier machen. Ja? Aber jetzt mal zu Ihren Punkten. Sie haben gesagt, er hat mehrfach schon versucht, zu unterbrechen. Ja, das müsste man dann hier auch gewissermaßen auch anzeigen. Also alles, was Sie sagen, müssen wir immer am Datenmaterial belegen und dann wird das Rekonstruktionsnetz oder dieses Puzzle oder wird dann so nach und nach immer dichter. Und im Idealfall ist es schon so, dass wir eigentlich eine 100% Validität, wenn man das so möchte, auch erreichen wollen, dass wir das ganze Ereignis im Vollzug, wird immer Sachen geben, die unklar sind in der Interpretation. Man sagt, es könnte dieses oder jenes sein, aber dass wir das rekonstruieren können. Und diesen Anspruch haben wir. So viel kann ich jetzt dazu gar nicht mehr sagen, aber in Anbetracht der Zeit wichtig ist, wir arbeiten dann so, dass wir, angenommen, man interessiert sich für Pressekonferenzen. Ja, wie treten Politiker eigentlich in Interaktion mit Medien? Dann würde man mehrere Pressekonferenzen, so ein Sample gewissermaßen anlegen und schauen, wie werden die denn da eigentlich gemacht? Ja, wie werden die denn gewissermaßen hergestellt? Und welche Bedeutung hat denn da der Pressesprecher? Um jetzt eine verkürzte Interpretation wiederzugeben, ist es schon auffällig, dass der Politiker Schäuble hier das Gesicht der Person schon öffentlich in der Weise beschädigt hat, dass er ihn unterbrochen hat, dass er die Vorschläge von dem Pressesprecher, wir haben hier einigen an Service dazugegeben, auch das wird von Schäuble torpediert. Herr Offer, reden Sie nicht, sondern sorgen Sie, dass die Zahlen jetzt verteilt werden. Ne? Also man hat schon gesehen, dass der Pressesprecher in der professionellen Rolle war und versucht hat und auch appelliert hat, dass der Politiker mitmacht mit ihm. Er hätte ja auch sagen können, ja, wir haben ein besonderes Service, dass er sein Gesicht auch wahrt. Das hat er eben nicht gemacht, hat es sogar unterlaufen und es ist zum Abbruch der Pressekonferenz gekommen. Ist eigentlich schon ein Zusammenbruch gewissermaßen und ist danach dann wiedergekommen und die Zettel wurden dann verteilt. Das konnte man hier sehr schön sehen und identifizieren. Jetzt kurz zu den Transkriptionskonventionen. Da schauen Sie sich einfach selber in Ruhe nochmal an, um die Fehler, die Sie gemacht haben, einfach nochmal auszumerzen. Ich lade das auch alles hoch. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, da die Leerstellen, Sprechersiegel, transkribierte Äußerung, was ist da? Hier zum Beispiel eine Überlappung, Kleinschreibung, Punkt, Pause. Also wenn Sie es jetzt nach der Vorlesung schon raus haben, was Sie achten müssen, da sind Sie eh schon vielen Studierenden weit voraus, was in den Vorsemestern, dass man es am Anfang auf der Basis nur dieser Vorlesung kann. Sie werden es dann im Laufe des Studiums dann auch noch vertiefen, indem Sie Datenanalyse gewissermaßen machen. Bitte. Das ist jetzt nicht so eng, nur dass Sie wissen. Ja? Es ist halt, dass sich das nicht verschiebt danach. Ne? Wenn Sie das mehrfach bearbeiten, dann haben Sie, und wirklich viele Transkripte haben von 10, 15 Seiten und länger, dann verschiebt sich das alles. Das ist der Hintergrund. Natürlich können Sie Tabulatoren verwenden, aber dann müssen Sie es einheitlich machen. Ja, sonst, also es soll praktisch sein, es soll einen praktischen Zweck erfüllen. Ist jetzt nicht irgendwie so, es gibt keinen Punktwächter, der dann sagt, hello, Sie haben hier einen Fehler gemacht, raus. Ne, überhaupt nicht. Also das ist nicht das Problem. Also ganz praktikabel. Nur wichtig ist, hier sehen Sie auch, warum Sie mit Courier New arbeiten sollen, weil Sie das gewährleistet, dass die Abstände immer gleich sind. Weil wenn Sie hier eine Überlappung haben, ja, und hier haben Sie zum Beispiel mit Tabulatoren gearbeitet und nicht mit Leerstellen, dann verschiebt sich das und dann ist das nicht ganz gerade. Das sind einfach ganz praktische Hinweise. Ja, ich würde es so machen. Ich sage mal, was praktikabler ist. Ich würde da ein Tabulator setzen, ja, wenn es sein muss, oder 1, 2, 3, je nachdem, mit welchem Transkriptionssystem Sie arbeiten. Und das hier würde ich nicht mit einem Tabulator machen, weil sich das dann verschiebt. Ja. Ja, aber die Darstellung schaut dann so aus. Es ist dann entweder ein bisschen da oder ein bisschen da. Es ist nicht auf einer Höhe. Das hat einfach ästhetische Gründe. Das muss so, das ist richtig. Das muss so, genau. Ja, jetzt verstehe ich Sie. Also das muss so sein, nicht da vorne hinstellen. Ja, weil wenn es da vorne steht, dann weiß man nicht, ja, wo ist denn jetzt, ist hier die Überlappung oder da? Also ist da ein Fehler oder? Bitte? Aber die Klammer zeigt es doch an. Nee. Die Klammer zeigt es nur da an, indem, also das ist ein Bindeglied von Zweien. Und ich brauche das obere, um zu zeigen, womit es sich denn überlappt. Ja, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Verstehen Sie? Weil wenn hier keine Klammer, also ja, sonst können Sie nochmal im Tutorium nochmal darüber reden. Ja, also das ist der, so schauen Transkripte auch aus. wenn es hier von Christian Meyer, von den Wolof zum Beispiel, hier wird gar nicht mal übersetzt, wenn Blickorganisation, Geste, linke Hand zum Beispiel reinkommt. Das ist nicht so, dass Transkripte oder die Konventionen prinzipiell, da darf man auch kreativ damit arbeiten, ja, um dem Gegenstand gewissermaßen gerecht zu werden. Oder hier Christian Heath, Arzt-Patienten-Interaktionen, da kommen Standbilder gewissermaßen rein und da sieht man auch, wo das Standbild dann reinkommt. Das ist jetzt aber für Publikationen gedacht. Dass hier aus meiner Doktorarbeit zu den Übergabegesprächen, dass man hier dann anzeigt, okay, da hier ist ein Bild, da ist ein Bild und was passiert da? Ne, dass ich das gewissermaßen im Transkript anzeige, was die Akteure hier tun. Ne, man muss unterscheiden, wie bei den anderen Beobachtungsprotokollen und Texten, die wir produzieren, dass diese Art der Transkription ist für die fertige Arbeit am Ende einer längeren Arbeitskette gedacht. Und da machen wir natürlich einen größeren Aufwand, treiben wir einen größeren Aufwand, damit das auch entsprechend darstellbar ist für, es hat ganz andere Zwecke. Das, was wir vorhin gesehen haben mit, geht jetzt nicht mehr da zurück, bei Scheuler dieses Transkript, dass wir erstmal die Analyse machen können, in-house gewissermaßen, ja. Dass wir unter Kollegen, das wäre vielleicht noch wichtig, wenn wir konversationsanalytisch arbeiten, sollten wir nie alleine die Daten rekonstruieren oder generell in der qualitativen Forschung, sondern wir machen das immer in der Gruppe, ja, weil dass wir gemeinsam, je nach Gruppengröße, eine gemeinsame Deutung finden, die wir rekonstruieren wollen. So, hier zum Beispiel, das ist eine Gallen-OP. Wo man das dann zeigt, dass hier auch Interaktionsarbeit verrichtet wird im Bauchraum, psychotherapeutischer Dialog, Fallbesprechung im Krankenhaus. Also Sie sehen da schon ganz unterschiedliche Formen. So, gibt es denn bis hierhin noch eine Frage? Jetzt haben wir noch circa 15 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie aufnahmefähig Sie noch sind. Gibt es eine Frage zur Konversationsanalyse? Sonst würde ich jetzt noch ein, zwei Beispiele. Zum Beispiel, es war jetzt keine Pause, das war eigentlich überhaupt getrunken. Ja, und das müsste man entsprechend auch transkribieren, weil ich habe nicht nichts gesagt, sondern, ja. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal schnell was zu Textanalyse und Dokumentanalyse und vielleicht fangen wir mit einem Beispiel an. Ich springe mal ein bisschen, vielleicht kann ich das hier hingehen. Und zwar, müssen wir ein bisschen suchen. So, dieses Beispiel. Das ist eine Überschrift in einer Tageszeitung. Ehemann begeht Selbstmord, Frau erwacht aus Kummer. Halten Sie Ihr Common-Sense-Verständnis dieser Beschreibung fest und markieren Sie, wie Sie es beim ersten Lesen verstehen oder verstanden haben. Was sollen Sie jetzt machen? Untersuchen Sie die Interpretation der Beschreibung, indem Sie nach den Methoden der Mitgliedschaftskategorisierung suchen, die Sie dabei eingesetzt haben. Dazu sage ich später was. Aber jetzt mal für Sie, jeder für sich alleine, eine Überschrift, was weiß ich, in der Bildzeitung im Sommer, August. Ehemann begeht Selbstmord, Frau erwacht aus Koma. Schreiben Sie das bitte fest. Halten Sie Ihr Common Sense Verständnis, also was ist Ihre Deutung? Und markieren Sie, wie Sie sie beim ersten Lesen verstanden haben und wie Sie es verstehen. Okay? So, jetzt bin ich gespannt. Was sind was ist Ihre Deutung? Wie haben Sie es beim ersten Mal lesen verstanden? Bitte. Die beiden sind verheiratet. Okay. Gut. Beiden sind verheiratet. Jetzt müssen wir schauen, hat noch jemand eine Idee? Ja? Richtig, genau. Also der Romy und Julia ist da drin, das ist das Besondere, also jetzt ist sie auf die andere Seite gesprungen, ja, also man ist immer auf der falschen Seite gewissermaßen, ja, okay, jetzt müssen wir, also, jetzt, was mir aufgefallen ist, Sie haben hier eine zeitliche Ordnung reingebracht, ne, also der Vorschlag war, jemand hat sich erschossen, ja, der Ehemann hat sich erschossen und durch den Knall ist sie, das war ihre Geschichte, ihre Lesart, und durch den Knall ist seine Frau, ist das seine Frau oder irgendeine Frau? Nee, aber was wäre Ihre plausibelste Erklärung? Sie haben ja gesagt, das sind verheiratet. Ne? Ehemann begeht Selbstmord, Frau erwacht aus Koma. Mhm. Wenn es jetzt nicht seine Frau wäre, ja, was könnte hier stehen? Oder wie müsste die Überschrift dann lauten? Nur von der Geschichte her. Da steht hier zum Beispiel, also Ehemann, Mann begeht Selbstmord, Frau erwacht aus Koma. Oder man könnte sagen, Fritz begeht Selbstmord, Frau erwacht aus Koma. Das ist schon wieder eine andere Geschichte. Bitte. Okay, jetzt müssen wir überlegen, was wäre das für eine Überschrift in der Bild? Dann kann man sagen, okay, in der Bild, da hat einer gepennt in der Redaktion. Aber was heißt das? Also zu welcher Geschichte kommen wir? Ne, wenn das hier stünde, ein Ehemann begeht Selbstmord. Man kann sagen, eine Frau erwacht aus Koma. Oder wie ist die Beziehung zwischen ein Ehemann und einer Frau, die zufällig, wie jetzt wahrscheinlich auch viele, auf irgendwelchen Intensivstationen liegen und im Koma sind? Versuchen wir jetzt nochmal ein bisschen zu sammeln und schauen, steht ja so da, wie es ist. Jetzt haben wir sowas wie eine Order at all points Maxime, dass das, was so wie es da steht, zunächst mal richtig ist, bis auf Weiteres. Dass wir jetzt nicht sagen, na, der hat gepennt in der Redaktion, der hat einen Fehler gemacht, sondern wir nehmen es ja mal so hin und akzeptieren es mal ja so, wie man es uns vorlegt zur Interpretation. Was ist Ihre Deutung, bitte? Wir müssen das hier schon versuchen zu rekonstruieren, damit Sie auch rekonstruieren können, was hier passiert. Zunächst mal wird hier eine Kategorie verwendet, Ehemann. Ja, und das, warum beschäftigen wir uns jetzt damit? Es hat sich aus der Konversationsanalyse eine sogenannte Kategorisierungsanalyse entwickelt, die sowohl Gespräche als auch Texte analysiert und geht vom folgenden Prinzip aus: Wenn wir in einer Interaktion oder in einem Text eine Kategorie verwenden, das ist eine Kategorie, Ehemann und Frau ist auch eine Kategorie, dann können wir zunächst mal davon ausgehen, dass ein Ehemann, dem sind bestimmte Attribute, Eigenschaften zuzuschreiben. Ja, also wir haben alle ein Alltagsverständnis von, was man als Ehemann tut. Ein Ehemann ist fürsorglich, ein Ehemann ist unterstützend. Das hängt hier gewissermaßen zusammen. Wenn wir hier eine Kategorie verwenden, sind immer schon implizite Attribuierungen damit verbunden. Selbstmord selber ist ja natürlich schon belegt, ist tabuisiert. Ja? Also wenn man jetzt sagen würde, ein Ehemann begeht Selbstmord, jetzt könnte man sagen, er lässt jetzt seine Frau zurück. Ne? Also das wäre das Problematische daran, an dieser Kurzgeschichte. Wenn hier nur stünde, Ehemann begeht Selbstmord. Okay, und warum, also er lässt gewissermaßen seine Familie zurück. Das wäre hier die Tragik der Geschichte. Wenn hier noch etwas Zweites dazu kommt, das heißt, in einer Äußerung, in einem Satz, in einer Überschrift, wenn eine Kategorie verwendet wird, liest die im zweiten Teil, wenn es einen zweiten gibt, als zugehörige Kategorie, also als Einheit. Das heißt, Ehefrau und Frau Ehemann und Frau gehören gewissermaßen zusammen. Und so haben wir es ja auch in der Regel verstanden. So war nämlich die Interpretation von Ihnen, dass Sie gesagt haben, die beiden sind verheiratet. Ja? Und also die Idee von der Kategorisierungsanalyse ist, ein paar Minuten haben wir noch, herauszuarbeiten, welche Schlussfolgerungsregeln, Inferenzregeln, die machen wir wie selbstverständlich, wirken, ja, damit wir etwas als etwas überhaupt identifizieren. Es gibt ein berühmtes Beispiel von einem 2,5-jährigen Kind, das beobachtet eine Szenerie, eine Frau und ein Baby. Und das Kind sagt, the baby cried and the mommy picked it up. Also the baby cried, ja, and the mommy picked it up. Also hob es hoch. Und das kleine 2,5-jährige Mädchen hat nicht gewusst, dass die zusammengehören. Ja? Und jetzt und darauf kam HB6, so ein Hoppala, wie geht das? Ne? Also wir sehen eine Szenerie und wir hören etwas, wir beobachten etwas und wir beschreiben es so, dass ein bestimmtes Setting oder die Beschreibung so wie hier zusammengehörig ist. Und da ist eben die sogenannte Kategorisierungsanalyse drauf aus. Jetzt in aller Kürze, Sie müssten sich das im Laufe des Semesters nochmal des Studiums auch mal in bestimmten Kursen zu Interaktionsforschung und zur Interaktionsanalyse im Detail anschauen. Vielleicht ein Beispiel dazu. Max, wenn ich dich kurz fragen darf, du hast ja dazu deine Abschlussarbeit geschrieben, die Bedeutung von Kategorien. Du hast auch die Bild-Zeitung, glaube ich, auch mit analysiert, die Verwendung von Beschreibungen auf die vielzählige Verwendung von Beschreibungsmöglichkeiten, um auf Geflüchtete oder auf Menschen, die ihr Heimatland verlassen haben. Kannst du da jetzt vielleicht ad hoc, ich habe dich nicht vorhin nicht gewarnt, ich bin auch fies, Entschuldigung, aber kannst du dazu vielleicht noch was sagen, was da das Spannende daran war? Das heißt, wenn wir können jemanden als Asylant, als Geflüchteter, als Flüchtling, was gab es noch für Möglichkeiten? Man besprach von der Flüchtlingswelle. Man impliziert damit schon bestimmte Lesarten mit, die auch dem Hörer, dem Leser, auch eine implizite Deutung suggerieren, die er denn nach Möglichkeit mitliefern sollte. Ne? Also das ist schon man liefert auch die eigene Positionierung so ein bisschen mit, ob man dafür oder dagegen oder differenziert mit diesem Thema umgeht. Wenn ich zum Beispiel sage Geflüchtete, damit zeige ich schon mit dieser Kategorisierung ein bestimmtes differenziertes, sensibles Vermögen in der Regel an. Ja? Der Diskurs, was weiß ich, vor 20 Jahren, da hat man anders über Flüchtlinge unter Anführungszeichen gesprochen und da hat auch gleichzeitig eine bestimmte Lesart auch mitgegeben und eine Positionierung. Okay, so, ich mache hier mal Schluss. Es gibt noch eine Menge andere Beispiele, das können Sie einfach da nachlesen. Wichtig ist für Sie als Vorbereitung für die Klausur. Ach, das sei ja nächste Woche, die Zeit ist jetzt um. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Und versuchen Sie, diese Teile im Tutorium gut, lesen Sie die Texte bitte, das wird Ihnen helfen und das ist eine gute Vorbereitung, das sind nun mal 2, 3 Wochen oder 4, 3 bis zur Klausur, also jetzt müssen Sie schon langsam anziehen, ja, okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Grüß Gott, wie er gesagt hat, ja.